Hier ist es so, dass tatsächlich der Titel für mich selber fast eine experimentelle Anordnung dargestellt hat, als Vorlage, um das Stück zu schreiben. Um das ein bisschen von hinten her aufzurollen, das erste vom Stofflichen her, was vorhanden war seit Dezember 2007 aufgrund einer Zeitungsmeldung, war das Drama, das in unserem Fall, also über 24 Stunden weg bei den Musiktagen, als zweites kommt, als letztes, nämlich Chatroom Murder. Eine zeitgenössische Geschichte, wie gesagt, aus der Zeitung, aus einer kleinen Zeitungsmeldung herausgegriffen und dann recherchiert natürlich, was Einzelheiten angeht. Ich habe aber immer gedacht, dass zu diesem Stoff und auch zu diesem Titel es noch einen Komplementärentwurf geben sollte und ein zweites semantisches Feld, das eben womöglich ganz woanders angesiedelt ist. Und irgendwann flog auch das mir zu, nämlich der zweite Stoff aus der hebräischen Bibel, aus dem Alten Testament, die Bathsheba-Geschichte mit König David.
Eat the history. Kann man Geschichte essen?
Ich glaube, dass irgendeine Form der Vereinnahmung und auch des buchstäblich des Kannibalismus und der Verfügbarmachung bei all dem, was wir tun, also sprich der Stoffwechsel ist ein ganz entscheidendes Moment. Und hier ist es so, Geschichte wird permanent gegessen. Also ich glaube nicht, dass man sie essen kann, sondern wir sind als Durchlauferhitzter andauernd damit beschäftigt, das, was unsere eigene Geschichte ist, das, was die wiederum aufgesogen hat an allgemeiner, an gesellschaftlicher Geschichte, an auch historischer Historie und so weiter, dass wir permanent damit mit einer Art Verdauungsprozess befasst sind. Und wahrscheinlich ist das, was wir hier tun, nämlich irgendwelche merkwürdigen ästhetischen Resultate erstellen, eigentlich immer damit befasst auch oder nähert sich eben daher, dass wir historische Momente aufgreifen und auf eigene Art und Weise fortdenken. Es handelt sich mit Sicherheit um Musiktheater. Es ist keine sogenannte absolute Musik. Es ist kein Theater-Theater, wie Handke es mal genannt hat. Es ist auch nicht eins zu eins Oper, sondern es hat diese Aspekte Theater und das, was schaubar macht, also sehr stark visuell und szenisch begriffen. Und ich hoffe und ich denke, vom linguistischen Aspekt her auch, dass es sehr stark auch musikalisch orientiert ist und disponiert ist. Wer genauer hindenkt an der Stelle, weiß sofort, dass Musik auch ursprünglich nichts Losgelöstes ist und war, sondern kontextuell erfunden wurde. Musik im Altgriechischen bedeutet, glaube ich, Klangleib des Wortes, so ungefähr, und geht also auf die antike Tragödie zurück, wo das ja auch noch getanzt wurde. Das ist ja das, was so wunderbar philologisch nachgewiesen werden kann, dass also Wort, Melos und körperliche Bewegung in eins verschmolzen war. Es ist unsere Aufgabe, nicht alles einfach als selbstverständlich hinzunehmen, weder den Theater noch den Musikbegriff als überkommen, quasi als eingetrocknete Schokolade immer wieder zu öffnen und zu verspeisen, sondern zu sehen, welche Prozesse sind notwendig, damit beides auch wieder zum Blühen kommt, das Theater und die Musik.
Noch gar nicht gesprochen haben wir über den Begriff des mäandernden Orchesters.
Ich habe es ja nun leider auch immer ein bisschen mit der Etymologie. Orchestron, wenn ich mich richtig erinnere, auch da wieder bei den alten Griechen, da kommt es ja her, war eigentlich ein Tanzplatz. Es war der Ort, wo der Tanz stattfinden konnte. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es sich loslöst von jetzt zunächst mal von so Vorstellungen wie die Masse oder so, sondern es ist eigentlich eher ein Topos, wird zu einem Raum, innerhalb dessen, ob jetzt mehrere oder einzelne, wie auch immer verknüpft, sich bewegen können. Die Idee mit dem Mäandern und auch dieses Wort kam von Ihnen. Dann habe ich eben auch da ein bisschen nachgeschaut, gibt einen Fluss in Kleinasien. Der hieß oder heißt wahrscheinlich immer noch Mäander. Und der hat eben diese sehr typische, was man sich drunter vorstellt, diese Form, dass er zwar in eine Richtung sich bewegt insgesamt, aber doch sehr ausführliche Schlaufen und Schleifen macht. Und dann kennen wir natürlich in Fortführung das Mäander-Ornament, was es in vielen, also gotischen Ornamenten, aber auch in tantrischen Darstellungen in Indien gibt. Also so eine Art Verzopfung, da sage ich das jetzt mal salopp dahin. Ja, was heißt es hier? Es heißt zunächst mal, das Orchester wird eben nicht in dieser kodifizierten Form platziert und Orchester vorne und wir sitzen da, schließen die Augen und hören, sind ergriffen von der Masse, wie sie uns das. Das ist ja für uns heute sowieso fragwürdig. Würdig auf eine Art und Weise, weil Musik, hat eine solche Präsenz und ist überall derart eben auch verfügbar geworden als Klangmasse. Es gab die Berechtigung in den 60er, 70er, 80er Jahren meinetwegen oder vielleicht für manche Leute auch heute noch, zu sagen, wie können wir das gemeinsam Musik machen, ganz neu, ganz anders, demokratischer strukturieren, mit einem ganz anderen Zukunftsaspekt. Und ich respektiere auch diese Arbeit sehr, aber ich wollte sie nicht als vordersten Vordergrund hier, sondern es spielt eben mit. Was aber natürlich gefragt ist, auf welche Art und Weise wird mit dem Rahmen gespielt, innerhalb dessen ich wahrnehme. Das ist sehr stark thematisiert, weil ich glaube, dass sich da heutzutage die Benutzeroberfläche von Öffentlichkeit ganz anders herstellt als noch vor 150 Jahren vor den technischen Medien, also historisch vor den technischen Medien, weil da wurde Öffentlichkeit in Öffentlichkeit auf der Agora sozusagen hergestellt oder dann übersetzt ins bürgerliche Zeitalter, im Konzertsaal, im Theaterraum und so weiter. Auch die politische Meinungsbildung wurde entsprechend mit den Massen irgendwie hergestellt, die große politische Demonstration, Gewerkschaftsversammlung oder was auch immer. Das findet ja heutzutage nur noch sozusagen als Attrappe statt. Ich will das kein bisschen denunzieren, aber die politische Meinungsbildung ist ja im Allgemeinen in den Brennpunkt des privaten Raums hineingelegt. Die Rezeptionsform, die Rahmen, mit denen wir umgehen, die Lesbarkeit von Rahmen, haben wir eigentlich alle eine unglaubliche Virtuosität entwickelt. Also damit umzugehen, die Formate zu verstehen, in denen da gerade gesendet wird oder auch in denen gerade intendiert wird. Also wir lesen alle mit, wer will uns gerade mal wieder wie, freundlich gesagt, beeinflussen. Permanent wird der Versuch gestartet, dass man uns übers Ohr haut und auch dieser Form von Zynismus wird mitgelesen. So, und jetzt ist es hier so, dass in so einem Stück, wo dieser Formatwechsel mit thematisiert ist, mal sitze ich mitten im Ensemble. Zwar sind die distanziert über die Form der Schrift und die Form der Aufführungstradition, aber es ist ungewohnt. Mal sitze ich davor und sehe andere, wie sie gerade inmitten von etwas sitzen. Ich sehe mich buchstäblich von wo ich eben noch war und sehe auch mit welchen merkwürdigen Lächerlichkeiten ich sozusagen ausgestattet bin in der Situation. Also ich werde insofern individualisiert, dass ich auf mich selber als etwas Unteilbares oder auch Teilbares in dem Moment ganz anders blicken kann, aber ich hoffe eben auf eine spielerische Art und Weise.
Dieser Perspektivwechsel ist ja etwas sehr Wichtiges in Ihrem Stück. Er wird auch vollzogen in der Besetzung der Darsteller, der Sänger, denn auch da gibt es zwischen Sprechtheater und Musiktheater, wenn ich diese Begriffe benutzen darf, Perspektivwechsel.
Ja, also zunächst mal würde man wahrscheinlich sagen, es ist eine furchtbar verunreinigte Form. Also was ist als Semi-Opera, habe ich am Anfang mal gesagt. Ich habe eben gelernt, und es fasziniert mich auch daran, dass die verschiedenen linguistischen Folien, auf denen das jeweils passiert, so unterschiedlich sind. Sie scheinen so nah, aber Schauspieler und Musiker funktionieren sowas von unterschiedlich. Proben mit Schauspielern sind sowas anderes als Proben mit professionellen Musikern. Und beides ist für mich hoch faszinierend und hochinteressant. Jetzt ist es so, dass wenn ich einen Schauspieler dazu zwinge, streng nach Partitur, also à la Melodram oder so, also genau in der Zeit, also in diesem Zeitkoordinatensystem zu funktionieren, dann fühlen die sich alle, wenn sie ehrlich sind, furchtbar gegängelt und sie springen aus ihrem Sprachsystem raus. Und wenn ich von einem Musiker verlangen würde, jetzt sprich mal ein paar Sätze frei und so und sag was zu deinem Nachbarn und so ganz so eben natürlich, dann fühlen die sich auch furchtbar unwohl. Das heißt, diese so nah beieinander liegenden linguistischen Systeme funktionieren völlig unterschiedlich. Und das Faszinosum für mich ist eben innerhalb eines Stücks und innerhalb unterschiedlicher Situationen, den Situationen inhaltlich, aber auch räumlich gemäß, architektural gemäß, zu versuchen, diese sehr unterschiedlichen Sprachen so miteinander zu verbinden, dass die einzelnen Leute sich auch wohlfühlen damit. Und das hat ganz konkrete Konsequenzen.
Damit sind wir ja im Prinzip bei den Materialien, die Sie benutzen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, verstehen Sie sich in erster Linie als Komponist. Das heißt, Sie komponieren auch mit Licht. Sie komponieren auch mit Worten. Sie komponieren auch mit Video, mit anderen Medien. Also wir haben hier nicht nur die Partitur als ein Grundmedium, sondern ein ganzes Konglomerat unterschiedlichster, bis in unsere Zeit hineinreichende Technologien. Wie sind die nunmehr dramaturgisch in diese beiden Stoffe eingebunden.
Ja, wir haben von Anfang an gemeinsam auch gesagt, es geht um die soziale Konstellation, es geht um die Progression, den Zufluss, es geht um unterschiedliche Erwanderungen von Spielstätten, weil das finde ich sehr Donaueschingen-typisch, festivaltypisch sozusagen. Es ist ja auf natürliche Weise ein Stationentheater. Wenn ich vor 10 oder vor 20 oder vor 50 Jahren in Donaueschingen gewesen bin, dann war es immer schon auch ein Stationentheater. Nur wird es eben als solches nicht unbedingt wahrgenommen. Und hier ist es so, dass wir gesagt haben, gut, aber es soll von vornherein auch mit der inhaltlichen, mit einer Erzählung, mit einem inhaltlichen Stoff, mit dem Drama verbunden sein, weil mich das eben die reine Thematisierung von wegen Starren auf irgendeinen Gegenstand und ihn dabei verlieren, eben nicht ausreicht. Und das hat sich dann so sukzessive mit der Arbeit entwickelt. Und dann passiert Folgendes, Struktur trifft Stoff, Stoff sucht wieder Struktur, Struktur wirkt sich dann wieder aus auf den Stoff. Also da auch da findet ein Stoffwechsel statt. Und den finde ich hochinteressant, weil dann haben wir gesagt, gut, also für den Eingangsteil wäre es doch am besten, man hat viele kleine Stationen mit kleinen Publika und mit Situationen, die aufzusuchen sind und die man so entdecken kann und wo man auch nicht gewaltsam sozusagen in diese ganze Materie hineingestoßen wird, sondern eher spielerisch. Im günstigen Fall, kulinarisch von mir aus, ja. Also und gleichzeitig aber schon eben mit gewissen Aspekten, die ganz klar aufgehängt sind in letztlich diesen beiden Geschichten, ja. Und nach wird es eigentlich immer mehr, also findet sich das immer mehr zu unterschiedlichen, auch Festivalöffentlichkeiten hin, in unterschiedlichen Raum, die ja zum Teil noch nie genutzt worden sind, wie beispielsweise der Luxus, den wir haben, dass wir im Spiegelsaal des Schlosses spielen dürfen. Und dass das natürlich ein Ort ist, also als physischer Ort, wo ich als Zuschauerin oder Zuschauer reingehe und sage, aha, Moment, aha, hier haben wir ja ein echtes Schloss, da geht es um feudale Verhältnisse. Und richtig, ja, da spielt dann eben die Hauptszene mit König David und Uriah. Und Spiegelsaal ist eben auch was, wo gerne Banketts stattfinden und dergleichen. Und da geht es eben um Eid, deshalb heißt der Teil auch Eid. Ja, während die Situation, wo dann später gechattet wird, wir den Chat mitlesen und wir aber auf zwei Szenen gucken, die wie konventionelle Theaterszenen eigentlich funktionieren, mit Schauspielern, die auch richtig kleine Szenen spielen sollen, mit Sängern, die am Anfang sind sie als Figurendarsteller auf eine ganz andere Art und Weise eingebunden und gemeint und kontextualisiert als am Ende. Also auch die Funktion unterschiedlicher Darstellerinnen und Darsteller wandelt sich. Also auch die einzelnen Figuren durchlaufen bestimmte Stadien der Existenz buchstäblich auf artifizielle Art und Weise. Ich möchte nur auf eine Sache noch hinweisen. Es geht auch um uns, wie wir mit Formaten umgehen, aber es gibt keinen Film, es gibt kein Video. Es wird zwar projiziert und gibt ab und zu auch mal ein paar Fotos aus bestimmten Gründen, inhaltlich bedingt, aber es ist nicht so wie, ich meine das durchaus ein bisschen kritisch, wie auf jeder dreieinhalbten, zweieinhalbten Theateraufführung heutzutage, wo Video als zeitgenössische Referenzebene eingeht. Also Video an sich schon steht für Zeitgenossenschaft. Und darum geht es nicht. Und abgesehen davon ist es eben auch eine große, immer wo wir eben bei der Linguistik waren, ist immer ein großes Wechselgespräch in mir zwischen abbildender Sprache und Zeichensprache, von wegen Partiturdenken. Weil was wir jetzt machen, wir stellen ein Abbild her unseres Gesprächs auf technische Art und Weise. Während wenn ich nur einen Text schreibe mit den 26, glaube ich, Buchstaben des lateinischen Alphabets, dann ist es eine Zeichensprache, wo kombinatorisch erst dann die unterschiedlichen Bilder und Klänge in dir hergestellt werden. Und da ist eine ganz hochinteressante Wasserscheide der Sprachsysteme.
In der traditionellen Wahrnehmung im Theater, im Konzert, als zwei Doppelmassen, die sich gegenseitig ergänzen, fließen in einer gewissen Konstanz die Energieströme. Der Prozess wird in einer gewissen Kontinuität vorangetrieben. Und hier ist man als Hörerbetrachter immer wieder herausgeworfen. Ist das nicht auch eine gewisse Gefahr für den Rezeptionsprozess?
Kann es durchaus sein. Das ist die große Aufgabe. Wir werden sehen und hören, ob das, und vor allem auch sehen den Aspekt, ob es dann geht oder nicht geht. Aber sehen Sie, das ist auch eine schöne Sache, das kann man genau auch andersrum sehen. Weil Dezentralisierung der Spielstätten und der sozialen und Ensemble-Konstellationen bedeutet ja umgekehrt eigentlich Zentrierung. Weil ich ich bin, ich auch als einzelne Person oder als ganz kleine Publikumsgruppe, bin auf einmal in der Mitte, bin die Mitte des Universums buchstäblich, das da um mich herum kreist. Weil synthetisieren, analysieren ist das eine, also sprich auseinanderschneiden, aber synthetisieren muss ich es dann umso mehr. Es wird mir nicht, also die Form von Synthetisierung wird mir eben nicht sozusagen vorgegeben und vorgekaut und dramaturgisch, also was die Erzählformen angeht, sozusagen auf bestimmte Konventionen aufbauend eingefüllt, sondern ich werde mir ganz anders darüber bewusst, wenn es denn klappt, hoffentlich, dass nur ich diejenige, die Schaltstelle bin, wo es sich zusammenfügt.